Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich bin heute über dieses Internet verbunden mit Florian Effenberger, der für LibreOffice, nicht für LibreOffice arbeitet, sondern für die LibreOffice Foundation arbeitet, was eine Stiftung ist. Und was das alles mit OpenOffice zu tun hat und wie es überhaupt dazu kam, dass das nicht mehr Open heißt, sondern jetzt Libre, das werden wir in diesem Podcast beleuchten und auch, wie schwierig das eigentlich in der heutigen Zeit ist, freie Software zu machen, würde ich sagen. Bevor wir jetzt aber mit dem Ganzen einsteigen, erstmal, Florian, vielen Dank, dass du dich hier zur Verfügung stellst. Du sitzt weit weg von Berlin in Kaufbeuren, ist das richtig?
Genau, hallo, vielen Dank für die Einladung. Kaufbeuren ist richtig das andere Eck Deutschlands.
Dabei habt ihr einen Stiftungssitz in Berlin, womit ich am Anfang gedacht habe, ach Mensch, das schreiben wir den mal an und dann kann ich schön bei denen vorbeifahren, das ist hier gleich um die Ecke, aber da seid ihr eigentlich, ihr seid sozusagen eine Briefkastenfirma, aber jetzt natürlich nicht im negativen Sinne gemeint, aber wieso das so kam, das werden wir auch noch sicherlich gleich besprechen. Wir fangen mal mit dir an, du machst das Ganze schon sehr lange, du bist fast 20 Jahre bist du unterwegs und im Dienst der freien Software, ist das richtig?
Genau, ich habe damals, wir werden ja gleich noch dazu kommen, bei OpenOffice angefangen. Das war 2004, also fast 20 Jahre und bin seitdem bei dem Thema dabei und heute eben für die Document Foundation tätig.
Und was genau machst du da?
Ich bin Geschäftsführer der Stiftung, das heißt, ich habe ganz viel mit unserem Team zu tun, bin mit Projekten betraut, die Budgetverwaltung, das ganze Tagesgeschäft der Stiftung. Wir sind so eingerichtet, dass wir einen ehrenamtlichen Vorstand haben und hauptamtliche Mitarbeiter. Und das ist eben meine Aufgabe, mit denen zusammen die Tagesgeschäfte der Stiftung zu leiten.
Für alle, die die letzten Jahrzehnte unter einem Stein verbracht haben, sollten wir vielleicht nochmal klären, worum es dabei geht. LibreOffice und vorher OpenOffice sind eine freie Suite an, ist eine freie Suite an Software, mit der man Dokumente bearbeiten, erstellen und lesen, anzeigen und alles Mögliche machen kann. Das geht also darüber hinaus, dass man einfach nur irgendwas schreiben kann. Inzwischen gibt es da eine Tabellenkalkulation, eine Präsentationssoftware und alles Mögliche. Was umfasst die Suite?
Du hast es angesprochen. Es gibt Tabellenkalkulation, es gibt Textverarbeitung, es gibt ein Präsentationsmodul, ein Datenbankmodul, mit dem du arbeiten kannst. Und wir bilden also alle Arbeitsschritte im Büro ab. Der eine macht Präsentationen, der andere arbeitet an Texten und bieten da alles, was man eigentlich für den Büroalltag so braucht. Was wir nicht bieten, die Frage kommt ganz häufig, ist ein E-Mail-Client. Da gibt es eben schon gute Alternativen. Wir müssen also nicht überall das Rad neu erfinden, aber alles, was so ja unter dem Begriff Produktivitätssoftware läuft, findet man auch in LibreOffice.
Jetzt war diese Textverarbeitung und auch das Ganze, auch eine Tabellenkalkulation, das war in den 80ern, das war das Ding, mit dem man einen Computer verkaufen konnte. Wer die beste Bürosoftware da hatte, das war der Knaller. Danach wurde ausgesucht, welcher PC angeschafft wurde. Das war hochpreisige Software, die jetzt auch nicht jedem so zur Verfügung stand. Und das alles hat sich dann aber geändert. In den frühen 2000ern muss das gewesen sein, mit OpenOffice.
Genau, also OpenOffice ist in der Tat im Jahr 2000 angekündigt worden. Da hat sich dieser Markt so ein bisschen geändert. Das Ziel und auch das Ziel, das wir heute mit der Stiftung verfolgen, ist, möglichst vielen Leuten Zugriff auf diese Software zu geben. Das läuft unter dem Begriff der digitalen Teilhabe, dass ich eben diese Software nutzen kann, dass ich entsprechend am Computer damit arbeiten kann. Und das ist etwas, das gibt es in dem Umfang seit ja guten 20 Jahren, ist also noch eine relativ neue Entwicklung, wenn man so möchte, nimmt aber immer weiter Fahrt auf.
Das hat mich nämlich auch überrascht in der Recherche zu dem Podcast, dass das gar nicht so lange, also in großen Verhältnissen gar nicht so lange her ist, dass man tatsächlich unbedingt eine kaufen musste und dass es noch gar keine freie Software gab, die das alles so richtig abgebildet hat. Ich war immer der Meinung damals, in den 90ern, Ende der 90er, als ich mit Videoschnitt angefangen habe in der Lehre und so weiter, dachte ich, okay, da wird nicht so schnell was kommen, was freie Software ist für Videoschnitt, weil das so kompliziert ist mit den Codecs und so weiter und so fort. Wohingegen jetzt man annehmen könnte, dass eine Software, die ich sage jetzt mal, wenn man damit anfangen würde, eine Word, also eine Textverarbeitung, dass die ja eigentlich nicht so komplex sein kann. Wieso meinst du, hat das so lange gedauert, bis es da wirklich eine freie, gute Software gab?
Also zum einen muss man sagen, dass die Geschichte natürlich noch deutlich älter ist. Das geht ja zurück bis in die 80er Jahre, als es das Star Office gab. Das heißt, wo die ersten Entwicklungen damals noch nicht als freie Software, aber die ersten Entwicklungen hin gab es schon deutlich länger. Und dann hat, glaube ich, diese ganze Idee der freien Software, die Idee von Open Source, nimmt einfach immer mehr Fahrt auf und hat in dieser Zeit viel mehr Fahrt aufgenommen, was einfach heißt, dass das Ganze bekannter wird, dass man auch mehr Mitstreiter findet. Wir arbeiten ja viel mit Freiwilligen, mit Ehrenamtlichen zusammen. Und dadurch ist das heutzutage viel prominenter und diese ganze Idee, die dahinter steht, das ist ja viel mehr als nur, ich kann dann eine Software mir irgendwie runterladen, ich kann mich einbringen, ich kann mitmachen, ich kann daraus lernen. Diese ganze Thematik, die hat sich in den letzten 10, 20 Jahren meines Erachtens noch deutlich verstärkt und das gibt uns natürlich auch den entsprechenden Auftrieb.
Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, gibt natürlich Sinn, ne? Wenn man jetzt sieht, dass Leute, die vielleicht an Software gearbeitet haben in den 80ern und vielleicht noch in den 90ern so ein bisschen vereinzelt saßen, vielleicht an der Uni, vielleicht hatten sie 3, 4 Leute um sich rum, die eben vielleicht als Mitstreiterinnen, Mitstreiter in Frage gekommen wären. Wohingegen natürlich, wenn man dann eine Netzcommunity hat und anfangen kann, sich auch global umzugucken, dann erweitert das die Möglichkeiten natürlich enorm und so Projekte bekommen dann demzufolge auch starken Zulauf. Wie ging's? Also was gab's so eine Keimzelle, wo man sagen könnte, okay, das war so ein bisschen der Startschuss, also so wie so eine Art Version 0,5 Beta oder so, die dann irgendwann rauskam, wo man gesagt hat, okay, das ist, wie wir uns das vorstellen, nehmt teil, macht mit und so weiter. Gab es sowas?
Meines Wissens war das in etwa im Jahr 2002 der Fall. Das ist auch der Zeitraum, wo ich mit dem Projekt in Kontakt gekommen bin. Ich war damals noch nicht aktiv. Ich war ein ganz normaler Anwender. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass im Frühjahr 2002, ich weiß nicht, ob es die Version 1.0 war, aber so eine Version rauskam, die dann wirklich für die Allgemeinheit gedacht war. Das war dann auch stark in der Presse. Und dadurch hat sie es natürlich verbreitet. Du hattest mehr Anwender, wir hatten mehr Beitragende, das Ganze ist bekannter geworden und ich bin im Jahr 2004 dazugestoßen. Wir waren dann ganz viel auf Messen, die gab es damals ja noch sehr zahlreich vertreten, gab es ganz, ganz viel Zuspruch, ganz, ganz viel positive Rückmeldungen auch und meines Erachtens ist es seitdem stetig bergauf gegangen.
Ich sehe auch gerade, ich habe hier mal parallel unsere erste Nachricht zu OpenOffice aufgemacht. Die ist tatsächlich vom 14. Oktober 2002 und sagt, dass da schon der zweite Geburtstag sei und dass es die jetzt auch für den Mac gab. Das ist auch noch so eine Besonderheit, ne? Dass natürlich die Software dann schon gleich so entwickelt wurde, dass sie auf mehreren Plattformen läuft und demzufolge halt eben auch gleich schnell schön viel Verbreitung bekommt. Hier gibt es dann auch einen Link zum Herunterladen. Und da steht in unserer News drin, seit Gründung des Projekts wurden 8,5 Millionen Downloads gezählt, wobei allein 5 Millionen seit der Veröffentlichung von openoffice.org 1.0 im Mai 2002 erfolgten. Das heißt, von Mai bis Oktober 5 Millionen Downloads, das ist schon eine Riesenmenge, aber heute ist das noch viel, viel mehr, oder?
Es ist viel mehr. Wir gehen von einer Nutzerzahl von, ich glaube, 210 Millionen Nutzern aus. Das ist natürlich bei einer freien Software immer schwieriger zu messen, weil wir ja gerade keine Lizenzen verkaufen. Aber mit den Zahlen, die man hat, unter anderem Linux-Distributionen liefern ja direkt aus. Das können wir in der Form gar nicht zählen. Die Nutzerzahl, die wir momentan zugrunde legen, sind um die 210 Millionen weltweit. Das ist also doch relativ viel. Man hat also durchaus einen Impact mit dem, was man da tut. Und das ist die Zahl, die wir heutzutage offiziell nehmen.
Und das führt uns jetzt natürlich dazu, dass das Ganze bei solchen Verbreitungsgraden und solche, also der zunehmenden Komplexität natürlich auch erfordert, dass da eine Professionalisierung stattfindet. Das heißt, da kann man nicht mehr sagen, okay, wir haben hier so ein kleines Forum und da unterhalten wir uns drüber und vielleicht hat einer Lust, noch irgendwie ein Plugin zu schreiben oder so, sondern da muss das Ganze dann tatsächlich infrastrukturell betreut werden. Da geht es um Server und alles Mögliche. Und da kommen wir dann zur Stiftung, beziehungsweise eigentlich ja nicht, weil bevor es die Stiftung gab, gab es ja auch schon eine Art von Gebilde, das das Ganze aufgenommen hat, ne?
Genau, wir hatten angefangen wirklich als lose Gruppierung von Ehrenamtlichen. die aktiv waren. Wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, das hat einfach praktische Probleme. Ich habe vorhin schon die Messen erwähnt, die es damals noch gab, also eine Cebit und eine Systems, manche werden sich noch erinnern. Da hat man das ganz konkrete Problem, irgendjemand muss ja so einen Stand anmelden, irgendjemand muss den versichern, dann möchte man Spenden einnehmen, wer verbucht die eigentlich? Das sind also ganz praktische Probleme. Und es hat sich dann zunächst im Jahr 2005 einen Verein in Deutschland herausgegründet. Es gab auch Vereine in vielen anderen Ländern. Das war damals der Open Office Org Deutschland e.V. Das war ein Förderverein, der zunächst mal als Rechtsträger im Raum stand, der eben Verträge zeichnen konnte. Der war auch gemeinnützig, der konnte also auch Spenden annehmen, der konnte Spendenbescheinigungen ausstellen. Und der hat dann letzten Endes auch die Stiftung offiziell als Stifter mitgegründet. Und das ging eben eine ganze Weile mit diesen lokalen Vereinen, die in den Ländern aktiv waren. Und letzten Endes dann einige Jahre später haben wir festgestellt, als Projekt selber wollen wir eigentlich einen unabhängigen Träger haben für das gesamte Projekt. Nicht nur in den Ländern, sondern für das gesamte Projekt. Und da kam dann eben die Idee der Stiftungsgründung auf, die zu dem führt, was eben heute die Document Foundation ist.
Und die ist gegründet worden, aber nicht schon so früh, ne? Also das heißt, also ihr hattet ja vorher, gab es ja eine Verbindung mit einem großen Softwareunternehmen damals, oder?
Genau, wir hatten ursprünglich Sun als Sponsor des Projektes, später war das Oracle. Und die Idee, ein eigenes Projekt ins Leben zu rufen, beziehungsweise das Projekt in die Unabhängigkeit zu führen, die kam in etwa im Jahr 2010 auf. Und wir haben dann im September 2010 das LibreOffice-Projekt angekündigt. Aber da gab es noch keine Stiftung. Wir hatten die Idee einer Stiftung. Wir wollten eine Stiftung gründen und wir hatten auch den Namen der Stiftung schon. Aber wir hatten sie noch nicht als Rechtsträger. Und das lag letzten Endes daran, wir sind ja international aufgestellt und haben geguckt, in welchem Land, nach welchem Rechtssystem lässt sich denn das am besten ausgründen. Da hatten wir verschiedenste Länder uns angeguckt, verschiedenste Rechtssysteme mit ihren Vor- und Nachteilen und sind letzten Endes dann nach einigen Analysen in Deutschland gelandet. Zum einen, weil eine Stiftung hier natürlich gewisse Garantien und Sicherheiten bietet, die ich so in anderen Ländern in der Form nicht habe. Zum anderen auch ganz praktisch, wo habe ich denn Leute, die aktiv sind, die etwas machen können? Da gab es unter anderem auch in Deutschland ganz, ganz viel. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dann eine Stiftung nach deutschem Recht auch auszugründen.
Also das heißt, wir sind im Jahr 2010. Was kann man so sagen? Kernbelegschaft oder die Leute, die so mit am aktivsten waren, wie viele werden das ungefähr gewesen sein?
Das ist nach all den Jahren ganz, ganz schwer zu sagen. Ich würde vorsichtig schätzen, dass wir sicherlich von 40, 50 Leuten sprechen müssen. Ich tue mal so ein bisschen schwer mit der Einschätzung. Man hat natürlich so seine Peer Group und kennt seine Leute. Aber es wurden dann immer mehr. Also es gab einen kleinen Kreis an Leuten, die das auf den Weg gebracht haben. Und mit dem Tag der Ankündigung sind dann ganz, ganz viele Unterstützer dazugekommen. Und würde das, aber das ist jetzt auch schon 13 Jahre her, würde also schätzen, dass das so 30 bis 50 Leute Kerngruppe gewesen sind, die damals aktiv waren und die Idee mit vorangetrieben haben und auch in den Ländern dann geguckt haben, welche Möglichkeiten gibt es, wie könnte man das ausgründen und wer könnte es überhaupt machen.
Nun, gab es diese Großunternehmen, die Geld gegeben haben? Wieso hat man sich von denen dann oder wieso habt ihr euch von denen dann verabschiedet oder haben die sich von euch verabschiedet? Was ist die Geschichte dahinter?
Das war eigentlich ein ganz langer Prozess. Zum einen muss man sagen, mit Ankündigung des Open Office Org Projekts im Jahr 2000 war auch damals schon die Idee einer Foundation in dieser Pressemitteilung genannt, dass das also unabhängig werden sollte. Das ist aber aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt auch nicht alle kenne, ist es eigentlich nie dazu gekommen. Und dann ist ja Sun von Oracle übernommen worden. Und irgendwie hat sich bei uns im Projekt immer mehr ein großes Fragezeichen breit gemacht. Wie sieht die Zukunft aus? Wie geht das weiter? Welche Priorität hat das Projekt? Und letzten Endes sind dann ganz viele Leute aus den verschiedensten Projekten zu dem Ergebnis gekommen, wir brauchen was Unabhängiges, bei dem wir die Geschicke selber lenken können. Und wir möchten gern was Gemeinnütziges ausgründen, einen Träger für dieses Projekt und haben das dann auf den Weg gebracht. Wir haben damals ja auch Oracle eingeladen, sich zu beteiligen. Dazu ist es, wie man weiß, ja nicht mehr gekommen. Aber die Idee, sowas auszugründen, einen eigenen Träger nur für dieses Projekt zu haben, die kam eigentlich von ganz, ganz vielen Leuten, die alle so die gleiche Idee hatten. Und ich glaube auch immer wieder an diese ursprüngliche Pressemitteilung angeknüpft haben, die das ja schon in den Raum gestellt hat, aber letzten Endes ist das nie verwirklicht worden bis dahin.
Und es ist erfolgreich gewesen. Also es ist nicht nur, die Stiftung wurde nicht nur gegründet, sondern sie ist inzwischen, habe ich mir jetzt notiert, ihr habt 16 Mitarbeitende international und in Deutschland 7 Leute. Das ist schon auch eine Erfolgsgeschichte, richtig?
Ja, das ist stark gewachsen. Wir hätten uns, das klingt immer so ganz pathetisch, aber ganz ehrlich, wir hätten uns das so nicht zu träumen gewagt, dass das wirklich mal so fliegt, dass wir also wirklich so groß werden. Und wir sind da sehr, sehr glücklich, sehr dankbar darüber, dass wir eben auch ein Kernteam haben, mit dem wir arbeiten können, dass das Ganze auch professionalisiert, weil das kann man nicht mal alles ehrenamtlich machen. Ja, wir sind gar nicht mal mehr so kleine Organisation. Wir haben einen relativ großen Impact auch am Markt. Wir bekommen viele Spenden und das muss natürlich auch zu einem gewissen Grad professionalisiert werden und kann sich nicht nur noch ehrenamtlich machen lassen, gerade was Verwaltungstätigkeiten oder regelmäßige Tätigkeiten betrifft, die einfach zu einem fixen Zeitpunkt gemacht werden müssen. Da fallen bei uns auch die Software-Releases drunter, die einem sehr fixen Veröffentlichungsplan folgen und dass ich eben die Gewähr habe, dass das wirklich passiert und zeitnah passiert. Dafür haben wir Mitarbeiter und haben das Ganze einfach professionalisiert.
Und ihr geht auch nach außen. Du bist zum Beispiel gerade in der letzten Woche, glaube ich, und in der vorletzten Woche warst du auf einer Konferenz, die ihr auch ausrichtet.
Richtig, wir machen einmal im Jahr die LibreOffice Conference. Die findet jeweils in einem anderen Land statt und wird von der lokalen Community organisiert. Das ist einfach toll. Wir wollen ja natürlich mal aus Deutschland rauskommen. Wir wollen eigentlich auch mal aus Europa rauskommen. Hier ist natürlich schon ein Zentrum, auch aufgrund der Leute, die dort arbeiten. Aber wir sind ein internationales Projekt. Es lief jetzt gerade auch eine Konferenz in Indonesien beispielsweise. Wir haben also ganz viele Veranstaltungen, aber die offizielle Jahreskonferenz, wenn man so möchte, ist einmal im Jahr die LibreOffice Conference, die in der Regel im September stattfindet und die jetzt dieses Jahr in Bukarest in Rumänien stattgefunden hat. Im Vorjahr waren wir in Mailand. Dann hatten wir einige virtuelle Jahre, wie das vielen anderen auch so ging während der Pandemie. Und das ist immer schön, die Leute dort zu treffen, sich auszutauschen, denn viele sieht man letzten Endes dann in persona, ein, vielleicht zweimal im Jahr und sonst ist das nur virtuell und das kann zwar vieles ersetzen, aber es ist halt nicht das Gleiche, wenn man dann doch mal gemütlich zusammensitzt und sich austauscht in persona. Das ist trotz all der Möglichkeiten, die man heute hat, einfach ganz wichtig und wirklich unbeschreiblich toll. Und das war jetzt gerade im September in Bukarest und die Erinnerungen sind noch frisch und ja, es sind tolle Erinnerungen an die Konferenz.
Das macht ja auch den Charme aus von solchen Projekten, dass man sich selbst beteiligen kann. Und ich bin natürlich, wenn ich sowas sehe, denke ich immer, okay, was kann ich denn? Ich kann nicht programmieren. Ich bin jetzt da nicht wirklich gut irgendwie zum Beispiel für es gibt ja immer, werden immer Leute gesucht, die gut organisieren können oder Bürokratie gut beherrschen oder Anträge stellen. So kann ich auch alles nicht. Aber ihr, also es gibt viele andere Aspekte auch, wie man sich engagieren kann bei euch zum Beispiel, auch künstlerisch zum Beispiel, ja?
Genau, das ist das Schöne an unserem Projekt, dass sowohl auf der Nutzerseite wir eine ganz breite Nutzerschaft haben. Office-Paket ist was, das braucht ja eigentlich jeder. Das brauche ich daheim für einen einfachen Brief. Das brauche ich im Unternehmen für die kompliziertesten Tabellenkalkulationen. Und ähnlich vielfältig ist bei uns die Möglichkeit des Beitragens. Natürlich, Programmierer sind gesucht. Wir haben aber Leute im Bereich Dokumentation, im Bereich Infrastruktur, Marketing, Lokalisierung, Software-Testen, Design und viele, viele andere Bereiche. Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Ich muss keinen technischen Hintergrund haben. Es gibt Leute, die im Alltag einen sehr sehr strukturierten, sehr nüchternen Beruf ausüben. Da gibt es ein paar Beispiele, die dann aber bei uns sich in einem sehr kreativen Bereich einbringen. Das ist immer ganz interessant, dass Leute also auch Talente in verschiedenen Bereichen haben. Wir haben natürlich den Klassiker, dass ein Deutschlehrer gerne mal ein Dokument Korrektur liest, aber wir hatten auch schon Ärzte, spezielle Fachärzte, die sich bei uns im Bereich Design eingebracht haben. Das ist dann so ein Bereich, mit dem sie im Alltag ja eigentlich eher weniger zu tun haben. Und das zeigt so diese ganze Vielfalt. Und man kann sich da auch ausprobieren. Das ist das Schöne an einem Projekt. So bin ich ja auch reingekommen. Ich habe einfach mal probiert und ich konnte nicht so viel kaputt machen. Und man entdeckt dann auch Talente, die man vielleicht vorher gar nicht am Schirm hatte. Und das ist so eins der Wesensmerkmale von Open-Source-Projekten, das ich ganz, ganz wichtig finde.
Bevor wir noch zu den heutigen Hürden bei Open-Source-Projekten und dem mit dem, also den Dingen kommen, mit denen ihr auch jeden Tag zu kämpfen habt, wechseln wir mal die Seite und gehen mal auf Nutzerseite. Ich bin Nutzer von OpenOffice seit, glaube ich, auch ziemlich Anfang an. Immer mal was, wobei ich natürlich jemand bin, der viel dann eher den schreibt und natürlich den Writer benutzt. Wie ist denn sonst so das Feedback? Was sind die Pros, was sind die Cons, die euch regelmäßig über den Weg laufen?
Die Bedienerfüllung ist sicherlich eins der Themen, das häufiger kommt. Das ist natürlich ganz viel Geschmackssache. Was gefällt mir jetzt besser? Womit komme ich besser zurecht? Da haben wir aber auch schon vor einer Weile reagiert, dass es ja verschiedene Bedieneroberflächen für LibreOffice gibt. Ich kann das also umstellen, wie mir das gefällt. Insofern gehen wir da auch einen Schritt auf den Nutzer zu und bieten das an. Und ansonsten ist das Feedback eigentlich sehr, sehr positiv. Zum einen, das ist schon angesprochen worden, es gibt LibreOffice auf vielen Plattformen. Also ganz egal, ob ich jetzt ein Linux benutze, ein Windows, ein Mac, ich kann LibreOffice benutzen. Es sieht ähnlich aus, es öffnet dieselben Dokumente, das ist ganz, ganz wichtig. Dann die Verfügbarkeit in vielen Sprachen. Das ist natürlich für den deutschen Markt jetzt nicht so das Unterscheidungskriterium, denn Deutschland ist oder das deutsche Sprachgebiet ist groß genug, dass es da für jede Software eigentlich Lokalisierungen gibt. Aber wir haben ganz andere Länder, die lohnen sich einfach nicht, für einen kommerziellen Hersteller zu lokalisieren. Aber auch da bieten wir Lokalisierungen an, dass eben möglichst viele Leute LibreOffice in ihrer Muttersprache nutzen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und insofern haben wir da einen sehr regen Zuspruch. Dadurch, dass wir eben nicht nur auf wenige Sprachen und wenige Plattformen beschränkt sind, sondern ganz, ganz viel auch anbieten möchten. Natürlich gibt es immer Leute, die sind zufriedener, die sind unzufriedener und die Software kann noch so gut sein, wenn jetzt genau das Dokument oder die Funktion, die ich jetzt nutzen möchte, nicht funktioniert, bin ich unzufrieden. Dann bin ich halt genau einer der Benutzer, der da jetzt salopp gesagt jetzt erstmal Pech gehabt hat, weil ich vielleicht genau diesen Bug auch erwischt habe, den es gibt. Das kriegt man weder bei einer freien Software noch bei einem kommerziellen Hersteller vermieden. Aber alles in allem, und das zeigen auch die Nutzerzahlen, bekommen wir sehr viel Zuspruch, sehr viel lobende Worte. Und das ermutigt natürlich auch, dass das, was man tut, auch irgendwo das Richtige ist.
Ich weiß von mir, jeder Rechner, den ich neu aufsetze, was tatsächlich ziemlich häufig passiert, kriegt als erstes eine Installation von LibreOffice verpasst. Und also ich benutze, also das ist sozusagen immer nur ein Shortcut weg, weil ganz viel schreibe ich zwischendurch, Dinge passieren und ich brauche halt irgendwas, wo ich das reintippen kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr viel und zum Beispiel auch diesen heutigen Podcast sehr viel in der Cloud habe. Das heißt, da benutze ich diese Online-Dokumentenbearbeitung zum Beispiel in dem Fall jetzt von Google. Ist das ein Konkurrenzprodukt für euch?
Nein, es ist kein Konkurrenzprodukt. Unter anderem unterstützt Google auch ODF. Ich kann also in dem nativen LibreOffice-Format exportieren und auch importieren, meines Wissens. Und auch LibreOffice gibt es in der Cloud. Der Unterschied ist, Google bietet das ja auch quasi als gehostete Dienstleistung an. Da kann ich mir ein Konto anlegen, dann speichern die meine Daten, ich kann die Server nutzen. Das ist jetzt etwas, was wir als dann im Verhältnis doch eher kleine gemeinnützige Stiftung so nicht leisten können, die Dokumente von vielen Leuten zu hosten. Es gibt auf Basis von LibreOffice, und das läuft unter dem Namen der LibreOffice Technology, gibt es Produkte, die man selber hosten kann oder die man hosten lassen kann. Da gibt es diverse Anbieter, die das ermöglichen, dass ich eben mit der LibreOffice Engine im Hintergrund die Dokumente bearbeiten kann. Das Ganze gibt es auch für mobile Plattformen. Und da läuft dann auch ein LibreOffice oder der Kern vom LibreOffice im Hintergrund. Wir selber bieten es unter anderem deswegen nicht an, weil das macht ja nur als wirklich schlüsselfertige, gehostete Lösung Sinn. Und das ist dann etwas, das ist dann doch nichts, was wir als Stiftung so leisten können für die zu erwartende Anwenderzahl. Wir stellen die Technologie bereit und andere rollen sie dann aus. Aber im Hintergrund läuft da auch immer ein LibreOffice.
Genau, ich sage das nämlich nicht ohne Grund, weil natürlich habe ich, was heißt natürlich, aber ich habe in Vorbereitung zu diesem Podcast probiert, das Ganze online zu machen, also sprich eben nicht aus dem Google-Dokument zu lesen, sondern aus einem online verfügbaren LibreOffice-Dokument, und zu diesem Behufe habe ich Nextcloud installiert auf einem Server und dann mit Erstaunen und Freude festgestellt, dass das eben möglich ist, dass man eine LibreOffice-Instanz, da gibt es Dienstleister für, die das machen, und man kann es aber auch theoretisch sogar, wenn man einen eigenen Server hat, selber machen. Ich würde das auch gerne nochmal ausprobieren. Ich werde mir einen eigenen Server nochmal bauen und will versuchen, tatsächlich auch mir selber so ein Backend zusammenzubauen, weil das ist eben auch das Tolle. Man kann dadurch, dass das alles offen ist, doch sehr viel auch experimentieren. Also wenn man beschließt, okay, ich nehme mir mal einen Tag und gucke mir das Ganze mal an und versuche da ein bisschen mich reinzudenken, dann ist da relativ viel möglich und es macht eigentlich auch Spaß. Also da finde ich, hat man gleich das Gefühl, dass man mitarbeitet an so einer Sache, ja.
Gar nicht nachvollziehen. Ich habe das jetzt länger nicht mehr gemacht, in der Tat, aber vor einer Weile habe ich es mir auch aus wirklich Neugier mal angeguckt. Ich glaube, mittlerweile ist es komfortabler geworden. Wenn ich mich nicht ganz täusche, sind das fertige Docker-Container, die da bereitgestellt werden. Ist aber jetzt auch nur Hörensagen. Ich habe es, wie gesagt, länger nicht getestet. Aber das ist das Spannende eben auch an freier Software, dass ich eben auch verstehen kann, wie funktioniert das. Ich kann da viel Wissen rausziehen. Ich kann auch Dinge dadurch lernen. Und das ist eben genau so ein Beispiel. Ich kann sagen, okay, klick, installieren. Und dann funktioniert das auch. Wenn ich jetzt aber neugierig bin, kann ich mir eben quasi den Bauplan angucken. Wie macht man das denn? Wie ist denn so ein Webserver konfiguriert, damit er das da anbindet und kann dann ganz viel daraus lernen? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch der ganzen Thematik.
Also ich habe viel daraus gelernt und ich habe innerhalb eines Tages geschafft, die Nextcloud aufzusetzen, bis auf die Dokumentgeschichte. Da fehlte mir irgendein entscheidendes Plugin und Docker konnte ich nicht, also ich konnte keine Docker-Container installieren, weil mein Web-Anbieter, der Server, der mir den Webspace bereitstellt, der hat das alles nicht unterstützt. Das wusste ich vorher nicht, aber ich hatte auch vorher sowieso überhaupt gar keine Ahnung von gar nichts. Nach diesem Tag hatte ich eine Menge gelernt und auch diese Installation komplett zerschossen. Aber das ist dann egal, man macht es dann halt neu. Man hat halt eben an dem Tag das sozusagen halt ausprobiert. Aber kommen wir mal weg vom Experimentellen und zu den stabilen Sachen. Bei welcher Version sind wir denn gerade von LibreOffice und was sind denn so die aktuellen Features, die eigentlich herausstechen oder die euch so am wichtigsten sind?
Also aktuell ist die Version 7.6. Wir haben zwei Versionen, die im Jahr rauskommen. Einmal ist das im August, quasi in der Sommerpause, in Anführungszeichen, gibt es eine neue Version. Und dann immer kurz vor oder nach der FOSTIM, also um den Februar herum, gibt es eine neue Version. Und da passiert natürlich ganz viel unter der Haube. Es gab jetzt Verbesserungen beispielsweise bei den Zitaten. In Writer hat man Verbesserungen eingeführt. Bei der Seitennummerierung gab es Verbesserungen. Da ist eben viel unter der Haube auch passiert. Wir haben gerade zu Anfang des Projekts ganz viel am Code gemacht, da viele Abhängigkeiten gelöst, das Ganze viel einfacher beherrschbar gemacht für die Entwickler. Und wir werden jetzt unser Versionierungsschema zum Februar umstellen, eben von diesem klassischen 5.x, 6.x, 7.x hin zu dem, was viele andere schon machen und das nach Jahr und Monat nummerieren. Wird es also die 2024.2 geben, eben Februar 2024. Das werden wir entsprechend umstellen mit dem nächsten Release-Zyklus zum Februar. Und die Entwicklung ist natürlich relativ dynamisch. Dadurch, dass wir jetzt nicht eine Person mit einem Masterplan, da haben wir ganz, ganz viele, die sich beteiligen. Es gibt auch Zuarbeiten beispielsweise durch den Summer of Code. Da sind wir regelmäßig dabei. Die Veranstaltung, die Google ausrichtet, da ist auch LibreOffice immer als Projekt mit dabei. Da kommen auch viele Beiträge. Und so wird sich jetzt eigentlich auch erst in den nächsten Wochen herauskristallisieren, was dann im Februar wirklich mit drin ist. Und ich bin dann auch immer schon sehr gespannt. Aber generell kann man sagen, dass ein Fokus natürlich die Interoperabilität ist, dass wir da ganz viel tun. Das ist natürlich heute ganz wichtig, der Datenaustausch. Dann ist immer ganz, ganz viel, ich nenne es mal allgemeine Produktpflege, ein Thema auch mit neuen Plattformen. Wir haben es gerade bei Apple gesehen, mit jeder neuen Version ist da so ein bisschen wieder was zu machen, weil sich Dinge ändern. Das ist schon ein entsprechender Aufwand bei dem Projekt der Größe. Und ansonsten eben viel, was durch Unternehmen reinkommt, was durch Summer of Code reinkommt, was durch ehrenamtliche Entwickler reinkommt. Das ist ein schönes Miteinander, das wir da eigentlich in jeder Version dann auch sehen dürfen.
Und du sagst das so schön, das ist ein schönes Miteinander. Für mich von außen, ich denke, es könnte auch schnell in ein furchtbares Durcheinander ausarten, wenn man nicht Leute hat, die das dann auch in eine Form gießen und sagen, okay, das kommt wirklich rein, das wird über alle Plattformen hinweg sichergestellt, dass das da ist. Wie macht ihr das überhaupt? Also wenn ich ein Unternehmen habe, da habe ich eine Abteilung, da sitzen die und die wissen ganz genau, die machen jetzt das und das und dann wird das da hinzugefügt und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt hunderte bestenfalls Leute habe, die was hinzufügen, dann ist das gar nicht mehr so einfach.
Das ist natürlich eine Herausforderung, die haben viele zumindest größere Open-Source-Projekte. Da ist es ja sehr ähnlich, wenn es jetzt nicht nur eine Person gibt, die das alles entscheidet. Bei uns beispielsweise im technischen Bereich gibt es das sogenannte Engineering Steering Committee. Das ist ein, ich glaube, die deutsche Übersetzung ist dann das technische Sachverständigenkomitee. Das drückt es aber schon ganz gut aus. Das sind eben Entwickler mit viel Erfahrung, die auch die ganzen Abhängigkeiten kennen. Und letzten Endes die offiziellen Entscheidungen, also ist die Version jetzt bereit, veröffentlicht zu werden, brauchen wir doch noch einen Release-Candidate, darf dieses Feature noch rein und, und. Das wird alles in diesem Gremium gemeinschaftlich getroffen. Das ist viel Selbstorganisation, das klappt aber sehr gut, weil sich Leute hier, ganz egal, ob es Ehrenamtliche sind, ob es Firmenmitarbeiter sind, ob Stiftungsangestellte sind, auf einem technischen Level austauschen. Und da wird das koordiniert. Das gibt einmal in der Woche eine Sitzung, die ist auch öffentlich. Da gibt es auch ein Protokoll dazu, das öffentlich ist. Ist also sehr transparent. Und dabei werden viele der technischen Entscheidungen getroffen. Ähnlich natürlich, wie das im Marketing ist. Auch da gibt es ja mal eine Frage zu klären. Auch da gibt es entsprechende Meetings, bei denen dann die Leute zusammenkommen und diese Entscheidungen treffen. Und das klappt erstaunlich gut, muss ich sagen. Man braucht also nicht immer strenge und starke Hierarchien. Wenn ich Leute habe, die eigentlich dasselbe wollen letzten Endes und die da auf einem fachlichen Level zusammenarbeiten, dann kann ich auch zu sehr, sehr guten Ergebnissen kommen.
Nicht so einfach ist das allerdings bei Sachen, die von außen kommen, ne? Also einer der Punkte, wieso ihr als Stiftung eben auch gut zu tun habt, ist ja, ihr müsst gesetzliche Vorgaben beachten, ihr müsst bestimmte Dinge, die vielleicht sich auch von Land zu Land unterscheiden, die rechtlich sind oder so, das müsst ihr ja auch alles mit im Blick haben, ja?
Richtig, da geht es uns nicht anders als jedem Unternehmen, dass natürlich es ganz viele Regeln gibt, auch im internationalen Verkehr, dass es eigentlich immer mehr Auflagen gibt, dass Dinge durchaus komplizierter werden. Man hat das gesehen, ich erinnere mich noch an die Diskussion zu dieser Urheberrechtsnovellierung vor einigen Jahren. Man hat es gesehen mit Datenschutzthemen, das ist etwas, da ist eigentlich jeder davon betroffen, so auch wir als Stiftung. Es gibt da also im Normalfall keine großen Ausnahmen für Gemeinnützige und das erhöht natürlich den Verwaltungsaufwand und das macht es nicht immer einfach. Ich erinnere mich an die DSGVO-Thematik vor einigen Jahren, die natürlich für ein großes Unternehmen viel einfacher zu schultern ist, weil die einfach die Manpower haben, weil die Leute haben, die Abteilungen. Und man hat immer das Beispiel vom Friseur vor Ort gehabt, der dann auch irgendwie einen datenschutzrechtlich sich aufstellen muss. Und das ist dann vielleicht etwas überzogen. Also wir haben die gleichen Probleme natürlich, wie jeder Unternehmer auch, müssen damit klarkommen. Und natürlich ist das noch etwas mehr eine Herausforderung, wenn ich mit vielen Ehrenamtlichen arbeite, die ja nun gerade nicht meine Angestellten sind, bei denen ich ein Direktionsrecht habe. Es klappt ganz gut, aber es ist für jedes Open-Source-Projekt eine große Herausforderung. Ich weiß, anderen Projekten geht es sehr ähnlich, die dann auch viel Zeit, viel Geld aufwenden müssen. Und beides könnte man eigentlich sinnvoller nutzen. Da muss für gemeinnützige Unternehmen, für Open-Source-Projekte, aber auch für ganz normale Unternehmen am Markt ist, glaube ich, etwas mehr Augenmaß erforderlich in der Politik. Das vermisse ich da schon ein bisschen.
Bevor wir dazu kommen, was du dir wünschen würdest oder was man da vielleicht machen könnte, nur mal die Nachfrage, was habt ihr mit der DSGVO zu tun? Also wenn ich jetzt meinen Download mache, ich muss mich ja nicht anmelden, es gibt kein Datenbank oder geht es da um Bedenken hinsichtlich der Leute, die mitarbeiten?
Also was DSGVO betrifft, generell Datenschutz sind wir eigentlich gut aufgestellt, gerade im Vergleich zu Mitbewerbern am Markt, weil LibreOffice per se keine Daten erhebt. Wir leben ja nicht von Daten. Da gibt es ja ganz andere am Markt, die wirklich von Daten leben. Und insofern können wir immer sagen, was sammelt LibreOffice an Daten? Nichts. Natürlich kann ich, wenn ich das möchte, einen Update-Check einschalten. Ich kann einen Crash-Reporter einschalten. Aber standardmäßig wird dann nichts in der Cloud gespeichert. Da werden keine Daten abgegriffen. Das ist uns auch ganz wichtig. Aber natürlich sind wir als Stiftung auch, damals bei der DSGVO, mussten wir die entsprechenden Verfahrensverzeichnisse erstellen und, was jeder Unternehmer genauso tun musste. Wir hatten also die gleichen Herausforderungen. Und natürlich macht es das schwieriger, wenn ich Ehrenamtliche habe, die mal einen Dienst starten wollen, die mal einen Server in Betrieb nehmen wollen, dass ich das eben jetzt auf dem Zettel haben muss, da auch einen entsprechenden Eintrag im Verfahrensverzeichnis zu haben und. Das ist eine Herausforderung, die hat jeder örtliche Verein genauso. Uns trifft es auch. Wir mussten uns damit befassen. Es war jetzt Gott sei Dank keine unlösbare Herausforderung, aber diese ganzen Themen, die es da gibt, die werden einfach immer mehr. Und das merkt man einfach.
Genau, ich könnte mir vorstellen, so zum Beispiel auch in Richtung Softwarepatente, ja?
Klar, das und Urheberrechtsthemen, wir hatten diese Urheberrechtsnovellierung vor einigen Jahren, auch da sind viele freie Softwareprojekte aktiv geworden. Das sind immer Herausforderungen, die trifft uns alle. Ich glaube, es gibt Projekte, die sind da noch deutlich mehr davon betroffen. Und das wird auch immer schwieriger, ganz klar, wie man den Themen Herr wird.
Ihr versucht das natürlich, da wahrscheinlich auch so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Gibt es da irgendwie so Verbünde von Leuten, die freie Software machen, die sich dann gegenseitig Tipps geben oder sowas wie eine Lobbyorganisation, dass man eben probiert, dann auch Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen?
Also beispielsweise bei der Urheberrechtsnovellierung, ich glaube, das war 2018, 2019, da haben sich viele Projekte zusammengetan, haben auch Briefe verfasst und darauf aufmerksam gemacht, wo da die Probleme lauern, gerade für gemeinnützige Organisationen, für Open-Source-Projekte. Und das ist ja so einer der Wesenskerne von freien Softwareprojekten, dass wir nicht immer alles Rad neu erfinden wollen, dass wir zusammenarbeiten und natürlich auch projektübergreifend. Gerade solche Themen, die viele betreffen, da werden die Kräfte gebündelt, auch wenn die Projekte vielleicht einen völlig anderen Hintergrund haben. Da bündeln wir die Kräfte, arbeiten zusammen. Man kennt sich natürlich, man vernetzt sich. Und da versucht nicht jeder für sich im stillen Kämmerlein was auf den Weg zu bringen, sondern gemeinsam aufzutreten. Das hat dann natürlich auch deutlich mehr Impact, wenn viele Projekte gleichzeitig die Nachricht rüberbringen. Und man tauscht sich auch einfach aus, wie man sowas am besten macht. Hat jetzt nicht jeder Erfahrung, auch im Kontakt mit Politikern. Und das klappt hervorragend. Und da leben wir eigentlich auch den Geist von freier Software auch in diesen jetzt eher, ich sag mal, administrativen Themen ganz gut zusammen.
Wie ich am Anfang schon gesagt habe, du machst das schon echt lange. Was sind so deine Sachen, wo du sagst, das hat sich eigentlich am meisten verändert? So in deinem, in all dem, wie du freie Software wahrnimmst, vielleicht auch wie konkret, was Open-LibreOffice betrifft. Was waren so die größten Veränderungen eigentlich?
Also wenn ich mich zurückerinnere, meine allererste Veranstaltung, wie ich ins Projekt gekommen bin, war im Oktober 2004 in der Systems in München. Die Messe gibt es schon ganz lange nicht mehr. Und die CeBIT gab es noch ein bisschen länger, glaube ich. Die Systems hat man 2008, glaube ich, abgekündigt. Also das ist schon auch eine ganze Weile her. Und ich war damals im Projekt. Ich bin vom Anwender, der das einfach toll fand, das Programm, und dann irgendwie gehört hat, da gibt es so eine Community, und war so ganz nebulös für mich. Bin dann da reingerutscht, indem ich sagte, also ich bin in der Nähe von München und ich finde es total klasse, mal wieder auf die Systems zu gehen. Ich würde euch gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von der Software und ich habe keine Ahnung vom Messen. Also ich bin total geeignet dafür. Ist denn jemand da, der mich an die Hand nimmt? Und dann war damals ein sehr lieber Kollege, der als Trainer für damals OpenOffice.org gearbeitet hat und auch jahrelange Messeerfahrungen hatte. Also genau das Gegenteil von dem, was ich so an Erfahrung mitgebracht habe. Und er sagte, klar, komm vorbei, wir können jede helfende Hand gebrauchen. Und er hat mich dann angelernt, in Anführungszeichen. Er hat mir das alles gezeigt. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt, weil ich konnte ja erstmal gar nicht viel beisteuern. Ich hatte ja keine Praxiserfahrung und bin aber trotzdem aufgenommen worden. Das ist Gott sei Dank heute noch so. Jemand, der in ein Projekt reinkommt, der wird mit offenen Armen empfangen und muss jetzt nicht der Experte auf seinem Gebiet sein. Dieses Willkommen heißen, dieses auch Wissen teilen ist ganz, ganz wichtig, finde ich ganz, ganz toll. Und was sich verändert hat, die Messelandschaft zum Beispiel. Es gibt schon kaum noch Messen. Und damals war es so, freies Office-Paket, oh wie, was ist denn das? Man war so ein bisschen der bunte Hund. Man merkt die letzten Jahre natürlich, was ein Vorteil ist. Diese ganze Thematik ist natürlich angekommen. Die Leute kennen das heute viel, viel mehr als damals. Man nutzt einen freien Mail-Client, man nutzt ein freies Office-Paket, man hat einen Medienplayer, der ist frei. Die Leute nutzen Wikipedia, was ja letzten Endes von der Idee her auch nicht weit weg ist. Es ist zwar keine Software, aber die Ideen dahinter sind genau das Gleiche. Das ist also angekommen, hat Vor- und Nachteile. So dieser bunte Hund, der da so wahrgenommen wird, das ist man nicht mehr. Aber man ist eben auch am Markt angekommen. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung, die ich jetzt so wahrnehme. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Ich könnte mir vorstellen, sehr, sehr ähnlich. Aber zumindest hier in Deutschland, was ich beobachten konnte, ist das eine ganz starke Veränderung, die natürlich auch die Seriosität dieser Projekte unterstreicht, die Wichtigkeit dieser Projekte unterstreicht, dass man eben nicht so der Außenseiter ist, der da halt auch einen Messestand hat oder den es halt auch gibt, sondern man ist am Markt angekommen und man wird ernst genommen. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung in den letzten 20 Jahren.
Ist dann da auch eine geänderte Erwartungshaltung? Sagen dann die Leute, oh Mensch, da müsst ihr aber hier noch ran oder so? Also rein jetzt, weil jetzt auf Software-Ebene spricht.
Ich glaube, das gab es schon immer. Wir hatten, ich erinnere mich da auch wieder an die Messen, wo ja doch immer sehr lebhafte Gespräche stattfinden, wo dann Leute kommen und salopp gesagt erstmal auf den Tisch hauen und fordern. Das gab es damals schon. Das gibt es auch heute noch. Was sich sicherlich geändert hat, einfach der Markt außenrum. Ich habe heute viel mehr Möglichkeiten, wirklich professionelle Dienstleistungen zu bekommen, Langzeitsupport zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Also der Heimanwender, der jetzt mal seinen Frust loswerden möchte, der wird das heute noch tun. Der schickt eine böse Mail, der ruft mal an, das gibt es immer noch. Aber der professionelle Anwender, der hat heute viel mehr Möglichkeiten, sich wirklich dort betreuen zu lassen, wirklich vernünftigen Support zu bekommen, Langzeitsupport auch für kritische Infrastrukturen. Das sind einfach Themen, die gab es früher zumindest nicht in der Breite. Das ist heute ganz, ganz anders, die Möglichkeiten hier. Und insofern ja, eine geänderte Erwartungshaltung, weil es eben auch in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite kann diese Erwartungshaltung auch bedient werden, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Unternehmen gibt, die dann diesen Markt auch bedienen.
Du sprichst es gerade an, die professionelle Anwenderschaft zum Beispiel, das ist auch was meinem Blick sich vollkommen entzogen hat. Kann ich mir das so vorstellen wie bei Linux, dass ich ja, da bekomme ich ja auch Distributionen, die eben einhergehen mit der ganzen Wartung und allem, und dann wird gibt es Firmen, richtig eine Landschaft von Firmen, die sich darum gebildet haben, die mir da die Unterstützung gibt. Das gibt es auch für LibreOffice, ja?
Richtig, ich bekomme quasi den ganzen Stack sozusagen. Ich bekomme die Implementation, ich bekomme spezifische Anpassungen für mich, ich bekomme Schulungen, ich bekomme Langzeitsupport. Das muss man sich so vorstellen, wir pflegen ja zwei Versionszweige. Und wir können das natürlich nicht auf 5 oder 10 Jahre machen. Die Ressourcen haben wir gar nicht. Und wer sagt, ich habe eine Infrastruktur und kann aber nicht so häufig meine Versionen wechseln, weil es da auch Abhängigkeiten gibt, weil es da auch einen Schulungsbedarf gäbe, der bekommt einen Langzeitsupport, der, ich glaube, mindestens 5 Jahre beträgt, ich glaube auch länger, dass ich eben die Garantie habe, meine Software wird so lange mit kritischen Patches versorgt, dass ich sie weiterhin einsetzen kann. Es gibt aber keine Änderung an der Funktionalität. Das gibt es heute deutlich mehr. Und dadurch habe ich einfach die Möglichkeit, das in ganz anderen Bereichen noch einzusetzen, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war, wo dieses Angebot zumindest kleiner war.
Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft zum Ende. Was sind denn Sachen, die ihr euch wünscht? Und was sind Sachen, von denen ihr ziemlich sicher wisst, dass sie kommen werden?
Man kann natürlich als gemeinnützige Organisation immer schwer planen. Denn man hat natürlich keine Verkaufszahlen. Man hat also ein bisschen eine andere Struktur. Wir sind sehr dankbar für die ganzen Unterstützer. Das sind sowohl die Spender, die Geld geben. Auch das wird natürlich benötigt, wenn ich einen Server betreiben möchte, wenn ich Mitarbeiter einstellen möchte, wenn ich Reisekosten ausschütten möchte, damit Leute auf eine Konferenz fahren können. Wir brauchen aber mindestens genauso dringend Leute, die sich einbringen. Denn wir können nicht alle bezahlen, die sich einbringen. Wir sind ein ehrenamtliches Projekt und da sind wir sehr vergleichbar mit anderen Organisationen, die ein paar hauptamtliche Mitarbeiter haben, aber sehr viel ehrenamtlich stemmen, die da eben, ich sage immer, ihre Leidenschaft, ihr Können da einbringen. Denn dann erreiche ich eigentlich das Beste. Wenn jemand wirklich Lust drauf hat, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und sein Können da einbringt, das ist das, was ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir weiterhin so viel Support bekommen, so viel Unterstützung bekommen, denn wir haben ganz viele Ehrenamtliche, und dass wir es auch schaffen, die zu motivieren. Denn wir konkurrieren natürlich auch mit ganz vielen Dingen, die man so in seiner Freizeit machen kann. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich jetzt jemand an einer Office-Software beteiligt. Man muss die Leute also motivieren, dass wir also das weiterhin schaffen und die Leute da bei der Stange halten und sie sich bei uns einbringen möchten. Das ist mein Wunsch und meine Hoffnung. Da arbeiten wir auch stark für. Dann natürlich die Ziele der Stiftung, diese digitale Teilhabe. Mir ist klar, dass die Welt gerade jetzt sicherlich andere Probleme hat, als irgendwie eine Office-Software nutzen zu können. Aber das ist eben der Markt, in dem wir aktiv sind. Und insofern meine Hoffnung, dass wir diese Möglichkeiten, die wir heute haben durch Technologie, und Office-Software ist ein Teil dieser Technologie, dass wir damit mehr Leute erreichen, dass wir mehr Leuten ermöglichen, ja, auf moderne Technik zuzugreifen. Sei das durch Schulungen, durch Lokalisierung, durch Dokumentation. Das ist mir auch so eine Herzensangelegenheit. Das sehe ich so ein bisschen als unsere gesellschaftliche Aufgabe an, mit dem, was wir können, da auch was zurückzugeben und Leuten das zu ermöglichen. Das sind eigentlich meine Wünsche. Es gibt natürlich vieles im technischen Bereich, aber wenn man guckt, was ist denn eigentlich wirklich wichtig und was ist so unser Ziel und wofür sind wir angetreten, steht das für mich eigentlich noch drüber, dass wir eben Leute haben, die sich einbringen, und Leute haben, die wir auch erreichen können mit dem, was wir tun. Dass wir da so viel Zuspruch bekommen weiterhin, dass Das wäre mein Wunsch und auch gleichzeitig mein Ansporn oder unser Ansporn.
Das sind schöne Abschlussworte. Und natürlich wünsche ich euch auch für die kommenden Jahrzehnte alles Gute und ja, dass ihr viele Leute begeistern könnt. Also einerseits natürlich auf Nutzerseite und andererseits natürlich auch zum Mitmachen. Und wie wir es zwischendurch jetzt schon mal angesprochen hatte, da gab es eine News auf golem.de zur Gründung und es wird auch weitere News auf golem.de zu LibreOffice, zur Foundation und wenn da neue Sachen passieren, wird man das bei uns lesen. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank, Florian Effenberger, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.